glaube, für die Predigt gehe ich besser auf diese Seite. Ich habe einen PowerPoint mitgebracht, aber ihr könnt gerne auch eure Bibeln aufschlagen, wenn ihr die dabei habt. Lukas 19 werden wir heute Morgen sein. Und wenn nicht, gibt es auch hier. Genau, das, was wir heute anschauen, das ist eine Begegnung zwischen einem Mann und Jesus. Und es ist Teil von so einer Art Predigtreihe, einfach ganz einfach gesagt, Begegnungen mit Jesus. Dazu haben wir, ich und auch der Thomas Günther, der ich glaube auch schon mal hier war, und der Andy McDonald, für die, die ihn kennen, wir haben zusammen an dieser Sache gearbeitet und haben uns einfach aus den Evangelien verschiedene Einzelbegegnungen angeschaut. Und es geht hier um Vergangenheit in viele Wege, wenn wir es zeigen könnten. Und noch ein zweiter, direkt doppelt, danke. Und wir auch gerade am Bodenseehof sind gerade ein Jahr danach, nachdem wir unseren 50-Jahres-Jubiläum gefeiert haben. Und da haben wir auf eine ganz praktische Art und Weise sehr viel über unsere Vergangenheit darüber nachgedacht. Wir haben eine Chronik rausgebracht, wo wir die Geschichte eigentlich wieder komplett aufgeschrieben haben über die Zeit. Und auch viele Bilder ausgegraben, wie dieses nächste. Das war vom Bau, ich glaube, vom Bettenhaus. Und da sind die mit diesem Truck einfach ein bisschen zu nah an die Seite gekommen und dann ist es umgekippt. Aber die hatten hier, ich glaube, es war Schotter, haben die da mitgebracht, das müssen die noch reinlegen. Und das ist ja dann nach hinten so rausgekippt und alles ist dann eigentlich dann schon raus und die konnten tatsächlich einfach wieder einen ersten Gang reinmachen, rausfahren. Und Helmut Traub, der war eins von denjenigen, der da sehr viel dran gebaut hat, der war bei unserem Jubiläum und hat dieses Foto angesagt und gesagt, wir sind ja rausgefahren. Im Prinzip war das ja kein Unfall. War schön, so zu hören, diese Perspektive auch. Genau. Und wir haben da viel über unsere Vergangenheit gesehen und gesprochen und wir haben auch die Bibelschule Jahrgänge, eigentlich für die ganze Zeit haben wir alle aufgehängt, die waren dann überall bei uns im Flur. Im Keller sind die bei uns eigentlich immer, aber jetzt haben wir die auch überall oben gehabt. Und da konnte man dann sehen, was in jedem Jahr passiert ist und auch die Entwicklung bei manchen Mitarbeitern, zum Beispiel für diejenigen, die den Peter kennen, der bei uns Leiter ist und schon seit vielen Jahren, wenn man über die Jahre sieht, kann man dann sehen, wie sein Gesicht sich auch ein bisschen verändert hat. Und da wurden wir immer wieder über unsere Vergangenheit oder die vom Bodenseehof halt erinnert. Aber das, was wir uns heute anschauen mit den Zachäus, er wurde von eine ganz andere Vergangenheit tagtäglich eigentlich immer wieder erinnert. Bei ihm war das nicht schön, sondern bei ihm war das eigentlich eine Vergangenheit, die er sich gewünscht hätte, die nicht einfach immer wieder aufkommt und immer wieder aufkommt. Und manchmal sind es auch in unserem Leben nur ganz kleine Sachen, wie die Melissa, das hat mich erstaunt, ich habe das jetzt auch heute Morgen zum ersten Mal gehört. Das ist einfach ein Gedanke, was man sich selber auch im Kopf einsieht, dass Gott hat mich verlassen, weil ich von hier nach da gezogen bin. Das hat sie gedacht, weil sie halt 5 Jahre alt war, aber das ist etwas, was sich bei ihr für 10 Jahre sich einfach mit dabei bleibt. Und ich habe schon so viele Geschichten gehört. Letzten Sommer auch eine junge Frau, die bei uns gearbeitet hatte, die als kleines Kind, so ähnlich wie meine Schwester auch, von ihren Brüdern nicht so unterscheidbar war. Und da hat dann irgendjemand gesagt, bei ihrer Familie, aber dieser kleine Junge gehört nicht zu euch, haben die zu ihr gesagt. Und die war eine hübsche junge Frau, aber sie hat eigentlich seit dem Moment, da war sie auch vielleicht 6 oder 7, für den Rest ihres Lebens, und jetzt lernt sie noch, zu wissen, ich bin tatsächlich schön, grundsätzlich, aber auch schön in die Augen von Gott und auch schön in die Augen von anderen. Aber so eine Sache, die andere vielleicht gar nicht erst so ernst meinen, oder ein Gedanke, den wir uns selbst einsehen, das kann uns irgendwie, erinnern wir uns immer wieder an diesen einen Punkt, und diese Vergangenheit, die kann uns prägen. Und oft leider auch in nicht nur guten Weg. Und das war der Fall auch mit diesen Zachäus. Wir können mal im Text reinspringen. Wir lesen hier, das ist eigentlich eine relativ kurze Geschichte, eine kurze Begebenheit zwischen Jesus und diesem Mann. Aber das sind Sachen, die wir erläutern müssen, weil es gibt es viel, viel mehr Bedeutung, als wenn man das so schnell rüberliest. Deswegen sind diese Bibelstudien, wie ihr jetzt am Donnerstag hier angefangen habt, oder wie was die Melissa nicht so gerne machen wollte mit ihrer Familie, sind trotzdem sehr wichtig, weil die schließen uns das Wort Gottes erst recht auf. Und das erste Punkt ist über Jericho. Und zwar, ich habe das einfach mal gehighlightet, damit wir es auch sehen. Jericho, wichtig zu wissen, dass er dort wohnte. Und vielleicht könnt ihr mich auch hierbei helfen, oder ihr wisst es auch schon. Jericho war eine große Handelsstadt damals in Israel. Es war so, als ob Jerusalem war so das Zentrum für alles Geistliche, Religiöse. Und Jericho war eigentlich so das Zentrum für Handel, das Zentrum für Business eigentlich. Und dadurch wurde es dann auch gleichzeitig dann für die Zolleinnahme die Hauptstation. Und eigentlich, das war auch so zentral im Land, dass irgendjemand, der eigentlich irgendwo hingehen wollte, irgendwann durch Jericho ziehen musste. Es erinnert mich in manche Wege an die B31, weil es scheint so, als ob jeder, der von Westen nach Osten oder Osten nach Westen nördlich von den Alpen fahren möchte, alle über diese eine Straße kommen, und das staut einfach bei uns dann unheimlich viel. Und Bodenseehof, wer ihr es ja kennt, wir sind ja auch direkt an die B31, aber die Umfahrung kommt, das wird schön. Aber das kriegen wir einfach sehr zu schmecken, so wie das ist. Aber da war einfach sehr viel los, so ähnlich wie mit dieser Straße. Es war auch nur ein 6 Stunden Fußweg bis nach Jerusalem. Und deswegen sind auch die ganzen Pilger auf ihren Weg dann auch durch diese Handelsstadt gegangen. Das heißt, es war einfach voll, groß, immer was los einfach. Und dann lesen wir über den Zachäus, über diesen Steuereintreiber, diesen Zöllner. Und dann merken wir, dass es einen guten Platz war für einen Zöllner oder Steuereintreiber, genau in Jericho zu sein, weil das heißt, man macht gut Geld. Und die hatten damals auch so Tarifen, was man zahlen müsste. Und die Römer waren tatsächlich die, die natürlich diese Steuer eingetrieben haben. Und weil die waren ja die Besatzungsmacht, das heißt, die haben dann Steuer genommen. Dadurch war Rom automatisch von allen Juden sofort gehasst. Kann man sich ja gut vorstellen, weil wer mag eigentlich die Leute, die die Steuer eintreiben? Es gibt Witze ohne Ende über, ich meine zumindest in Kanada, über diejenigen, die die Steuer reinnehmen. Zum Beispiel, wir haben bei uns, ich bin auf dem Hof aufgewachsen in Kanada, und wir haben dann bei uns im Büro so einen kleinen, so einen Comic-Strip gehabt. Und da hat er dann geschrieben, CRA oder CRA, so heißt dieser Finanzamt. Und er schreibt dann und sagt, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der CRA, ich möchte gerne mein Abo bei Ihnen kündigen und bitte einfach, dass Sie meinen Namen von Ihrer Liste löschen. Vielen Dank. Ende. Genau. Wäre schön, aber irgendwie schreiben die dann trotzdem. Und so ähnlich war es da. Natürlich, die Römer wussten, sobald wir Steuer von dir einnehmen, wir werden von sie gehasst sein. Und ich finde auch, für uns als Christen ist auch von die Plätze, wo in Römer 13 es uns sagt, dass wir die Obrigkeit untertan sein sollen, der Platz, wo wir am leichtesten und am schnellsten da ein bisschen nicht ganz alles so klar sagen, ist entweder oder nicht so klar machen, ist bei Steuer und beim Verkehr. Dass wir nicht ganz die 30 fahren, die wir fahren sollen in Hagenau, weil das einfach nicht so schön ist, aber dann kriegt man natürlich den Blitzer und dann muss man wieder zahlen. Habe ich da noch nicht ausgetestet, aber andere Plätze schon. Aber man denkt, die nehmen eh nur mein Geld und die tun eh 6 Blitzer direkt hintereinander aufstellen. Ich habe eigentlich schon fast das Recht, irgendwie da was Falsches zu machen, weil die so schlimm sind und die nehmen so viel Steuer von mir. Ich muss da nicht ganz alles draufschreiben. Und es ist so einfach, in diesen Gedankengängen zu kommen. Und deswegen haben die Römer aber auch gesagt, okay, wenn wir die Steuer auch nur selber eintreiben, sind wir einfach richtig am Ende mit diesem Volk. Deswegen lasst uns Juden anheuern, die für uns die Steuer eintreiben. Und jeder Jude, der auch irgendein Selbstwert hatte oder irgendeine Ehre hatte, und wir müssen uns bewusst sein, sie wohnten in einer Ehre- und Schamkultur, so ähnlich wie viele Araber heute in den Nahen Osten noch wohnen und leben. In so einer Kultur machst du alles, um deine Ehre zu behalten. Und dann irgendjemand zu finden, der dann freiwillig sagt, ja, ich bin Steuereintreiber, das findet man nicht. Und dann irgendeinen Jude zu finden, der tatsächlich sagt, ich melde mich, um Steuereintreiber zu sein, dafür muss man zu den Menschen gehen, die sowieso keine Ehre haben und die sowieso niemanden tatsächlich respektiert. Dafür muss man gehen zu den Menschen, die ausgestoßen sind. Dafür muss man zu den Menschen gehen, die schon von Anfang an ihres Lebens immer die Losers waren, die irgendwo in die Ecke gesteckt wurden, die nie wirklich dazugepasst haben. Die vielleicht irgendwelche Lügen von kleinem Alter über sich geglaubt haben und deswegen sich selber auch in die Ecke gestellt haben und nie irgendeine Ehre oder Selbstwertgefühl hatten. Solche Menschen wie Zachäus. Und dann kommen die Römer zu ihnen und die bieten ihnen einen Job an. Die sagen, du hast eh keine Ehre, dann kannst du zumindest ein bisschen Geld noch haben. Und die machen es dann auch noch besser und sagen, du kannst eigentlich im Prinzip so viel Geld haben, wie du willst. Weil zum Beispiel, wenn wir sagen, B31 wieder. Wenn die Römer sagen, du musst für jeden LKW, der durch Fischbach fährt, 3 Euro kassieren, sagen die, das brauchen wir. Aber du, Zachäus, du darfst nehmen, wie viel du willst. Und weil es mit 3 Euro, und dann sind das ja eher so 2 kleine Münzen, das ist ja lästig, dann machen wir einfach 5 raus. Das ist ja schon einfacher. Dann nehme ich einfach 5 Euro für jeden LKW, der durchfährt. Und ihr könnt euch vorstellen, dann ist man in 2 Tagen schon ein reicher Mann. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er diese 5 genommen hat, weil wir lesen, er war sehr reich. Und er hat dann einfach immer diese 3 Euro abgegeben und die anderen 2 ganz brav in seine eigene Hosentasche gesteckt. Und dadurch wird man dann einfach noch mehr gehasst und noch mehr gehasst. Weil man ist jetzt nicht nur der, der sowieso ausgestoßen ist, man ist dann auch schon Volksverräter, weil man die Steuer von sein eigenes Volk nimmt. Und dann ist man auch noch ein Betrüger. Und daran wird er immer wieder erinnert. Und interessanterweise ist es sogar so weit gekommen, dass sie gesagt haben, nicht nur klaut dieser Mann von uns Menschen, sondern eigentlich klaut er das Geld von Gott. Das ist, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Priester damals gesagt haben. Weil er nimmt das Geld von das jüdische Volk, was Gottes Volk ist, und nimmt das Geld von ihnen, was sie eigentlich Gott geben würden, und dadurch raubt er von Gott. Also er ist einfach auf jede Basis, von allen Menschen, auf jede Schicht, und auch noch von den Menschen, die sagen, die kennen Gott, von denen eigentlich am meisten gehasst. Die haben sogar ein Gesetz damals erlassen, die Hohepriester, dass es gibt 2 Menschen oder 2 Gruppen von Menschen, auf die man spucken darf und es ist keine Sünde. Das waren die Prostituierten und die Steuereintreiber. Ja, dann kann man sich vorstellen, warum auch so ein Mensch wie Zachäus natürlich kein gutes Bild von dem Gott Israels hat. Wenn so die Menschen, die für diesen Gott Israels einstehen, so mit mir umgehen, hätte ich nie Interesse an denen. Und deswegen, wenn wir auch lesen, später kommt, dass er auch noch klein ist, denke ich nicht, dass ich denke schon wahrscheinlich, dass er auch ein kleiner Mann war, aber höchstwahrscheinlich auch redet das von seinem Charakter. Weil er wurde schon, als er jung war, klein gemacht, er macht sich selber klein und es geht einfach immer weiter. Und es ist einfach so ein Teufelskreis, der immer weitergeht, wo man irgendwie nie rauskommt. Und dann kommt ein Punkt, wo wir lesen, dass dieser Zachäus Jesus sehen wollte. Wenn wir das nächste haben, ist das ein Foto, was man irgendwie oft sieht von Zachäus in Kindergeschichten, wo man sieht, dieser mutige Zachäus, der, obwohl er klein ist und auch nicht vielleicht alles sehen konnte, dann den großen, großen Baum aufgestiegen ist, damit er Jesus sehen kann, weil er ein kleiner Bibelheld ist. Und hier auf diesem Buch steht sogar auch drauf. Aber wie wir gerade über ihn gehört haben, ich glaube, haben wir nicht unbedingt einen Bibelheld. Und auch wenn wir einen Text lesen, in Vers 3, lesen wir, dass er Jesus tatsächlich sehen wollte. Aber so erstaunlich ist das nicht, weil Jesus ist nach Jericho reingekommen mit einer riesen Menschenmenge. Und jeder wollte einfach Jesus sehen. Er ist ja, nachdem er hier in Jericho war, nächster Stopp war Jerusalem. Und da ist eine große Menschenmenge ihnen entgegengekommen, mit dieser großen Menschenmenge aus Jericho. Das war einfach alles. Alle Leute, ganz Israel, wollte wissen, wer dieser Mann ist. Von dem her nicht unbedingt überraschend, dass er auf den Baum gegangen ist. Aber in Vers 4 lesen wir dann, dass er vorauslief, er kletterte auf diesen Maulbeerfeigenbaum an den Wegrand. Und er hat das gemacht, weil er unrein war, weil er von allen Menschen drauf gespuckt wurde und deswegen natürlich nicht vor die Menschen gehen kann. Und deswegen nimmt er noch mehr Scham auf sich und geht auf diesen Baum, was nochmal in ihrer Kultur kein Mann machen würde. Das machen Kinder, aber keine Erwachsene. Bringt noch mehr Scham eigentlich auf sich drauf. Aber er geht dahin, weil diesen Jesus will er sehen. Weil irgendwie ist er anders. Irgendwie ist er anders. Und wie gesagt, wir müssen uns bewusst sein, wo diese Begegnung eigentlich liegt in Jesu Leben. Wir lesen, dass er nach Jericho hier reinkommt, in Lukas 19. Aber in Lukas 9, Vers 51 sagt Jesus schon, das habt ihr vielleicht auch schon in eurem Bibelstudium gemacht, dass er seinen Blick richtete auf Jerusalem. Er seinen Blick dahin richtet, weil er sagt, ich gehe, um nach Jerusalem zu gehen, um dort für die Sünde der Welt zu sterben. Und eigentlich alles ab Lukas 9, ab diesem Vers, liest man immer wieder, er wollte nach Jerusalem, er wollte nach Jerusalem. Der hat Menschenmengen nicht angesprochen deswegen und ist ihnen aus dem Weg gegangen, weil er ein klares Ziel hatte, ich gehe nach Jerusalem. Und nochmal in Lukas 18, Vers 31 sagt er es nochmal zu seinen Jüngern und sagt zu denen, wie ihr wisst, werden wir nach Jerusalem gehen. Dort wird sich erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn gesagt haben. Man wird ihn an die Römer ausliefern, er wird verspottet, gedemütigt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten, doch am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und auch hier haben wir nochmal klare Ankündigung, Jesus hat ein Ziel, er will nach Jerusalem. Warum jetzt auf einmal doch hier bei Zachäus? In Jericho. Weil direkt danach, in Vers 28, haben wir schon diesen triumphalen Einzug, diesen Einzug nach Jerusalem. Eigentlich sind wir schon da. Und dann ist es so, als ob Lukas mittendrin, und Lukas, soweit ich weiß, ist auch der Einzige, der diese Geschichte aufschreibt, steckt hier noch eine Geschichte drin, weil es ist so, als ob Jesus ironischerweise genau die eine Person, die die ganze Welt zurzeit sehen möchte, komplett aus seinem Weg geht, um genau zu die Person zu sprechen, den keiner sehen will. Wenn dann jeder nur drauf spucken möchte. Ausgerechnet zu Zachäus, um ihm eine ganz klare Botschaft zu bringen. Und er sagt es zu ihm in dem nächsten Vers. Er sagt, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Hause sein. Und ich kann mir nur vorstellen, wie für Zachäus hier eine neue Welt aufgeht. Wie in dem Moment, wo die Melissa auch in diese Predigt die Lichter einfach angehen und sie es versteht. Zachäus, ich bin an dich interessiert. Jeder andere hat dich vielleicht in die Ecke gestoßen und vielleicht will auch jede andere Person die Welt mich gerade sehen, aber ich will dich. Und das bringt eine klare Botschaft auch zu uns heute, dass Gott ein Gott ist, der an uns interessiert ist. Mittendrin, auch mitten in diesen riesen, ja, wie soll man es sagen, einen Dreckhaufen von seinem Leben und den Dreckhaufen von meinem Leben, der will da reinkommen und hat Interesse daran. Und nicht erst, wenn alles wieder aufgeräumt ist und schön ist, sondern jetzt. Und Zachäus freut sich natürlich riesig, er lädt auch Jesus ein, er klettert runter und nimmt ihn auf. Und alle andere, wenn wir weiterlesen, gefiel das nicht. Die sagen, bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein zu Jesus. Wie kann er sowas machen? Aber sie haben nicht verstanden eigentlich dann genau den Grund, wozu Jesus gekommen ist. Wenn wir schauen in Vers 10, sagt er es auch klar, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus hat oft zu diesen großen Menschenmengen, die ihm gerne gefolgt sind und es gerne hören wollten, aber offensichtlich nicht verstanden haben, worum es geht. Die Menschen hat er oft entweder verlassen oder irgendwas so Verrücktes oder so Krasses zu denen gesagt, dass sie angestoßen waren von ihm. Also entweder ist er die verlassen oder er hat sowas zu denen gesagt, dass sie gegangen sind, weil es so anstößig war. Weil Jesus ist nicht gekommen für die, die sagen, ich habe schon mein aufgeräumtes Leben und ich kann nicht so folgen, sondern er ist für die Menschen gekommen, die unten durch sind. Und diese Liebe und diese Güte, diese Freundlichkeit, die er Zachäus entgegenbringt, verändert Zachäus. Ich mag es, wie es in Römer 2, Vers 4 sagt, dass es Gottes Güte ist, die uns zur Umkehr führt. Gottes Güte. Oder Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen möchte. Nicht sein Gericht. Es ist nicht, dass Jesus gekommen hat und ihm gesagt, dass er gerichtet werde von ihm, sondern durch die Freundlichkeit und die Liebe von Jesus zu ihm in dieser Situation hat er sein Herz verändert. Und sein Denken verändert. Und sein Denken so sehr verändert, dass er gesagt hat, ich möchte nicht mehr so weiterleben, wie ich bisher gelebt habe. Und deswegen sagt er dann auch in Vers 8, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich ihnen vierfach erstatten. Und man muss sich das überlegen, wenn er das erstmal die Hälfte von seinem ganzen Reichtum weggibt und für jeden, wo er die 2 Euro zu viel genommen hat, dann 8 Euro gibt, muss man sich irgendwann fragen, wie viel Geld er am Ende noch für sich hatte. Ich denke nicht viel. Aber das ist, weil er ein Reichtum gefunden hat in diesem Jesus, was noch viel, viel mehr wert war. Und deswegen wird auch dieses Umdenken und diese Umkehr bei ihm praktisch und sehbar für alle anderen. Und er wurde in diesem Moment, wie Jesus sagt, ein wahrer Sohn Abrahams. Und wie es uns in Galater 3 sagt, es sind diejenigen, die wahre Söhne Abrahams sind, die durch Glauben. Ich mag das. Ich habe diese Bibel, die ich heute Morgen mit dabei habe, die habe ich eigentlich hauptsächlich für Jugendliche, aber manchmal sagt es einfach Sachen so klar und so einfach und das liebe ich. Es steht in Galater 3, Vers 6, denn so war es auch bei Abraham. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. Einfach, aber wahr. Und ich mag das. Zur Abwechslung manchmal. Aber wir haben einen Gott, der interessiert ist an unserem Leben. Und das ist wunderschön. Und auch an die ganzen normalen, alltäglichen Sachen. Und das ist für mich eine Ermutigung, weil wir werden uns morgen treffen mit den ganzen Mitarbeitern vom Bodenseehof oder die ganzen Vollzeitmitarbeiter. Und wir treffen uns jeden Montagmorgen und wir haben dann unseren Plan für die Woche. Und es ist schon manchmal ein bisschen verrückt mit 100 Bibelschülern da und dann sind wir auch noch unterwegs auf verschiedene Einsätze. Und immer wieder gibt es irgendwelche Probleme und wir reden halt das Ganze durch und wir planen alles. Aber wir dürfen am Ende von dieses Planen und von dieser Zeit, diesem Meeting, die wir miteinander haben, können wir uns einfach den Kopf beugen am Ende davon und beten und die ganze Sache einfach Jesus anbefehlen. Und das ist so ein Privileg. Weil wir dürfen wissen, wir müssen das nicht irgendwie an einen großen, entfernten Gott irgendwo bringen, unsere Anliegen, sondern wir bringen unsere Anliegen zu dem, der Interesse für uns hat. Den, der auf seinen Weg geht, um zu uns zu kommen. Und dieses Privileg, so mehr es mir auch bewusst wird, dass es so ein Privileg ist, umso mehr will ich auch beten. Umso mehr will ich auch die Sachen in Jesu Hand geben, weil ich weiß, er macht es gut. Und ich weiß, er ist interessiert und ich weiß, er macht es besser als ich. Und deswegen vielleicht auch heute am Ende von der Predigt, wenn wir eine Gebetsgemeinschaft haben könnten, einfach auch die Woche in Jesu Hand anzubefehlen. Es ist auf dem deutschen Kalender ja so, dass der Sonntag der letzte Tag der Woche ist, aber auf dem kanadischen Kalender ist es so, dass der Sonntag der erste Tag der Woche ist. Und eigentlich in den jüdischen auch. Und es ist schön, dass wir jetzt auch nach vorne schauen dürfen in diese Woche und vielleicht auch jetzt auch beten können, konkret für die Sachen, die diese Woche anstehen und die Jesus anbefehlen. Und vielleicht könnten wir das machen und würdest du dann zum Ende abschließen? Ja, lass uns einfach gemeinsam beten.